Herzlich willkommen an diesem schönen Montag zur Blauen Stunde. Am Mikrofon ist Jutta Schostak, heiser, aber unverdrossen. Die deutsche Einheit feiern wir in diesem Herbst und auch unsere Sendung ist auf dieses Thema eingestellt. Mit dem heutigen Gast im Studio Dieter Zimmer, meinem langjährigen ZDF-Kollegen und außerdem Mitglied des Blauen Salon. Guten Abend, Dieter.
Guten Abend, Jutta.
Dieter, du bist in Leipzig geboren und aufgewachsen, hast neben vielem anderen im ZDF natürlich Reportagen in der DDR gemacht, hast Bücher über viele Ostthemen geschrieben und hast viele Jahre eine Gesprächsreihe in Leipzig geführt und bist also genau der Richtige, um uns auf die Sprünge zu helfen, uns im Westen und in Wiesbaden, was ziemlich weit von der Grenze weg war, und uns einiges über Ostdeutschland zu erzählen. Denn unser einen, der keine familiären Kontakte dorthin hat, ist doch sehr vieles im Verborgenen geblieben. Oder wie beurteilst du den Wissensstand über den Osten im Westen?
Je weiter man von der Grenze der ehemaligen weg ist, es ist eigentlich genau wie früher, zur Zeit der DDR, je weiter die Leute weg sind, desto weniger wissen sie darüber. Und die meisten wollten auch gar nicht so viel darüber wissen. Wir haben das festgestellt, wenn wir Reportagen gemacht haben im ZDF und haben ein DDR-Thema aufs Tapet gebracht, dann halbierte sich erfahrungsgemäß die Zuschauerzahl. Und bei dem Thema Kirche in der DDR, das war ja nun ein ganz besonders spannendes Thema, wie sich auch 1989 bei der Revolution dann herausgestellt hat, da halbierte sich die Zuschauerzahl nochmal. Also die Leute wollten das eigentlich nicht richtig wissen. Während umgekehrt die DDR-Bürger hochinteressiert an allem waren, was in der Bundesrepublik stattfand. Dennoch haben sie natürlich, als es nachher zu Ende ging mit der DDR und die Wiedervereinigung kam, doch nicht alles gewusst und waren erstaunt darüber, wie zum Beispiel das Arbeitsleben in der Bundesrepublik vor sich ging und dass man nicht alles, was man in der Werbung sah, sich auch leisten konnte. Also da gab es eine Menge zu lernen, aber auf beiden Seiten.
Lass uns doch bitte über die Anfänge deiner Biografie sprechen, über die ersten Nachkriegsjahre. Ja. Was hast du denn mitgekriegt, als du in der DDR gelebt hast und dass die sich von, oder wann hast du mitgekriegt, dass du in der DDR gelebt hast und dass die sich vom anderen Teil Deutschlands unterscheidet?
Naja, die DDR wurde ja 1949 gegründet, da war ich 10 Jahre alt und da habe ich schon eine ganze Menge mitbekommen. Nein, ich war bei Kriegsende 5 und lebte in der Sowjetzone in der damaligen und das haben wir dann schon bald mitgekriegt aus den Schilderungen von Verwandten, die uns zu Besuch kamen und dergleichen, dass das ein ganz anderes Leben war in dieser Zone, wie wir sagten. Ja, das war...
Zone habt ihr auch gesagt, ja?
Wir haben Zone gesagt, ja. Viele DDR-Bürger haben das übrigens bis zum Schluss gesagt.
Oder in den
späten Jahren der DDR wieder aus der Opposition. Ja, sie haben nicht gesagt, wir in der DDR sagten, naja, wir hier in der Zone, ja.
Und kam dir das irgendwann mal anders vor? Oder hast du dir damals als kleiner Junge was bei gedacht oder war das für dich ganz
selbstverständlich? Naja, es kam mir deswegen nicht anders vor, weil ich ja das Leben in der Bundesrepublik nicht kannte. Ich wusste ja nicht, wie es dort war. Ich hörte dann immer von Verwandten und Freunden meiner Eltern, ja, und das ist ein ganz anderes Leben und das ist also Freiheit und Konsum. Und ich dachte, naja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber wozu brauche ich Bananen, wozu brauche ich Kaugummi? Das ist ja alles völlig uninteressant. Ich lebte, das muss ich wirklich sagen, dass das Leben in der damaligen DDR ziemlich hart war, ziemlich entbehrungsreich und auch politisch dieser ständige Druck. Aber wir als Kinder haben das gar nicht so empfunden. Wir hatten keine Vergleichsmöglichkeit. Wir wussten ja nicht, wie das früher war. Und wenn die Großeltern sagten, ja, zur Kaiserzeit, das war so weit weg, das interessierte uns auch gar nicht. Wir lebten in unserer Nachkriegszeit, in unserer Zone und versuchten das Beste daraus zu machen. Und das Leben war ja teilweise richtig abenteuerlich. Ja, vom Pferdeäpfel sammeln bis sonst wohin.
Und wann kam denn der Zeitpunkt, an dem deine Mutter beschlossen hat, rüberzumachen, wie ihr gesagt habt?
Ja, damals? Rüberzumachen. Naja, das war nachher 1952. Meine Familie hatte in Leipzig einen Betrieb, eine Fabrik, also nicht übermäßig groß, aber für Nährmittel. Die wurde enteignet im Rahmen der damaligen Enteignungswelle 51, 52 und da war einfach keine Existenz mehr gegeben. Und da hat sie gesagt, sie war ja Witwe und hatte nur mich als einzigen Sohn, gesagt, jetzt hauen wir ab, jetzt geht's weg. Wir haben hier nichts mehr zu suchen und wir versuchen drüben einen völlig neuen Anfang. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich sie auch im Nachhinein dafür sehr bewundert habe, für den Mut, den sie da aufgebracht hatte und dankbar bin. Denn ich meine, da entschied sich das Leben. Wächst in der DDR auf oder in der Bundesrepublik? Das sind zwei total verschiedene Geschichten und ich bin froh, dass ich in der Bundesrepublik weiter leben durfte.
Bevor wir uns über dein erstes Buch für einen Groschen Brause unterhalten, erst einmal eine kleine musikalische Einstimmung. Über sieben Brücken musst du gehen, ein Hit von 1978 und nicht etwa, wie viele meinen, von Peter Maffay, sondern von der ostdeutschen Rockgruppe Karat. In der Blauen Stunde heute ist Dieter Zimmer zu Gast, Autor des 1980 erschienenen Familienromans Für'n Groschen Brause. Das Buch ist inzwischen in der 27. Auflage erschienen, oder sind es noch mehr?
Das habe ich am Ende gar nicht mehr so richtig verfolgt. Aber die Gesamtauflagenzahl habe ich mir manchmal sagen lassen. Und die muss irgendwo so bei 800.000-900.000 liegen. Ja.
800.000-900.000 verkaufte Exemplare. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Verleger das intern rechnen mit Faktor 12 mal nehmen. Das wären also circa 10 Millionen Leser oder noch mehr.
Ja. Jetzt müssten auch die Letzten es noch lesen, die es bisher nicht kennen. Ja, denke ich schon.
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Fangen wir doch mal beim Anfang an. Also eines Tages hattest du Lust, ein Buch zu schreiben.
Ja, ich habe mich gefragt, warum schreiben 1000 Menschen, die ich kenne, auch Journalistenkollegen, Bücher und du nicht. Und ich war außerdem damals in der Heute-Redaktion. Das heißt, ich machte einen Job, indem man eigentlich immer nur für denselben Tag, für denselben Abend arbeitete. Und ich dachte, mach doch mal was, was ein bisschen längere Perspektive hat. Und da lag es nahe, einen Roman zu schreiben. Und wie bei den meisten Leuten, die ihr erstes Buch schreiben, ich habe über mich selber geschrieben. Zwar nicht in der Ich-Form, sondern in Romanform. Aber dieses Buch ist im Wesentlichen also meine Kindheitsgeschichte. Und dann war natürlich, als ich es endlich fertig hatte, dreimal habe ich es von vorne angefangen und zu Ende geschrieben, bis ich so weit war, dass ich sagte, das kannst du jetzt mal einreichen. Ja, dann begann die Suche nach einem Verlag. Da kriegte ich anderthalb Jahre lang ständig Absagen von allen möglichen Verlagen. Und irgendwann dann war der Scherzverlag in Bern. Ich weiß noch, ich saß in meiner Redaktionsstube, hier oben unter den Eichen, ja, im ZDF. Und es klingelte das Telefon und da meldete sich ein Mensch und sagte, ja, hier ist Streit Scherz in Bern, Sie haben uns doch dieses Manuskript eingeschickt. Ich sag, ja, stimmt ja auch, ich hatte es ja eingeschickt. Ja. Sagte, wir wollen das machen. Ich dachte, was wollt ihr? Er sagte, ja, wir machen das als Spitzentitel für unser Frühjahrsprogramm.
Und das Buch war thematisch das Richtige in der richtigen Zeit, ja, kann man so sagen.
Ja,
ne?
das war
und,
so.
Und war dann sehr erfolgreich. Die einen, die aus dem Osten gekommen waren, erkannten sich wieder. Die anderen erfuhren was vom Alltagsleben eines sehr fernen Landes.
Ja.
Außerdem erinnert es an einen Klassiker der Jugendliteratur, das muss man auch sagen, Tom Sawyer. Und kein Wunder also, dass Für'n Groschen Brause so erfolgreich wurde. Wie ist es denn in der DDR aufgenommen worden?
Also in der DDR durfte es ja nicht verkauft werden. Es war ja verboten. Es gab es auch nicht in Bibliotheken und nirgendwo. Es stand auf der schwarzen Liste oder wie immer man das nennen will. Und ich weiß allerdings, dass es in vielen Exemplaren, sicherlich in Tausenden von Exemplaren, hinübergeschmuggelt wurde. Speziell nach Leipzig natürlich, wo es ja spielt, aber auch ansonsten in die DDR. Und ich habe eine Menge Leute getroffen, wenn ich zu Besuch in der DDR war, die mich darauf ansprachen. Die kannten mich nur, die kannten mein Gesicht vom Fernsehen und sagten, ah ja, Sie sind doch auch der, der das Buch geschrieben hat. Und ich habe dabei sehr, sehr viel ganz positive Resonanz erfahren. Wichtig war mir übrigens in dem Zusammenhang auch, dass sie alle bestätigt haben, so ist es wirklich gewesen damals. Und keiner kam und sagte, das stimmt alles nicht, was sie da schreiben. Ja, also das ist ja immer, wenn man eine vergangene Zeit beschreibt und ein Land, in dem man dann lange nicht mehr gelebt hat, da kann sich alles Mögliche Falsche einschleichen. Nein, das war das Leben in den 50er Jahren in der DDR. Mhm. Original, so war es.
Du selbst sagtest, in deinem Buch hättest du die DDR durch den Kakao gezogen. Ich finde das aber eigentlich unzulässig verniedlichend, denn es handelt sich ja um einen Klartext zum Zustand der jungen Republik. Ja. Damals hatte sich 1980 also eigentlich schon einiges zum Besseren geändert.
Nee, eben nicht. Eben nicht. Und deswegen war das Buch ja auch bis zum Ende in der DDR verboten. Das ist eigentlich alles, ja, zum Teil ist es schlimmer geworden. Die Versorgungslage wurde natürlich ein bisschen besser, aber auch nicht optimal. Der politische Druck schon auf Kinder blieb natürlich die ganze Zeit über. Das heißt, ich habe dann schon verstanden, dass die DDR dieses Buch nicht genehmigen konnte zur Einfuhr oder auch zum Hineinschmuggeln, weil eben alles so war, wie es damals für die damalige Zeit beschrieben war. Das war das Problem mit diesem Buch, ja.
Das Buch ist später verfilmt worden. Du hast weitere Bücher über Leipzig und den Osten geschrieben. Ist Leipzig zu deinem Lebensthema geworden?
Naja, sagen wir mal, nicht zum Ausschließlichen, glücklicherweise. Ich habe verschiedene andere Dinge ja auch noch gemacht. Aber ich habe mich doch mit Leipzig relativ viel befasst, ja doch. Ist halt meine Heimatstadt und ich mag die Stadt und ich mochte sie auch in diesen fürchterlichen Jahren der DDR, als sie immer mehr verfiel und immer grauer wurde, beziehungsweise brauner vom Braunkohlenstaub. Und ich bin seit der Flucht jedes Jahr wieder dort gewesen, habe dort meine Kontakte gehabt, meine Freunde getroffen und so. Und hatte sich bei mir auch sehr, sehr viel angesammelt, was als Stoff für Bücher geeignet war über die Jahre. Und auf die Art und Weise habe ich so etwa von der, sagen wir mal, die Hälfte der Bücher, die ich geschrieben habe, befassen sich mit der DDR und speziell mit Leipzig. Aber nicht alle, glücklicherweise.
Gleich erfahren wir mehr über die Kultur- und Messestadt Leipzig. Sie ist mit großen Namen verbunden, wie Mendelssohn Bartholdy und Johann Sebastian Bach, von dem wir jetzt ein Stück hören. Er von Johann Sebastian Bach. Und es ist ja eigentlich jemand anderem zu verdanken, dass wir die Musik von Johann Sebastian Bach heute noch hören können.
Ja, du meinst Felix Mendelssohn Bartholdy, oder?
Ja.
Ja. Naja, man muss sich ja vorstellen, die Musik von Bach war damals, ich will nicht sagen verschollen, aber wurde eigentlich kaum noch gespielt. Und im Unterschied zu heute, das vergisst man ja immer, gab es ja keine Tonträger. Also wenn man diese Musik noch weiter pflegen wollte, dann konnte man sie nicht abhören, sondern man musste sie eben original, live spielen. Und das geschah nicht mehr. Und Mendelssohn Bartholdy, der ja in Leipzig eine Riesenrolle gespielt hat im Musikleben, in verschiedener Hinsicht, der hat eben dafür gesorgt, dass Bach wieder aufgeführt wurde und eine Renaissance erlebte. Ob er sie auch so erlebt hätte, vielleicht später, vielleicht durch jemand anderen, weiß ich nicht. Aber es war dann einfach mal Felix Mendelssohn Bartholdy. Und deswegen wird er auch in Leipzig sehr verehrt und ich muss ehrlich sagen, ich verehre ihn auch sehr.
Wird er als Leipziger betrachtet?
Naja, gut, es sind ja alles Zugereiste. Bach stammt ja auch nicht ursprünglich aus Leipzig und Mendelssohn ja auch nicht. Aber Bach hat die meiste Zeit seines schöpferischen Lebens in Leipzig zugebracht und für Mendelssohn gilt das Gleiche. Also er wird schon durchaus vereinnahmt.
Was hat Felix Mendelssohn Bartholdy denn noch für Leipzig getan?
Also er war damals Gewandhauskapellmeister und das Orchester war damals nicht gerade auf der Höhe der Zeit und war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht heruntergekommen, aber naja, nicht mehr so richtig auf der Höhe. Und er hat dieses Orchester zu einer außerordentlichen Blüte zurückgeführt. Er hat außerdem in Leipzig das erste Konservatorium, die erste Musikhochschule Europas gegründet. Und dann, wie gesagt, die Wiederentdeckung und Wiederbelebung von Johann Sebastian Bach. Das waren eigentlich seine drei großen Leistungen. Und da hat er eine wunderbare Musik komponiert, finde ich.
Und er wird heute auch als großer Leipziger geschätzt.
Ja, glücklicherweise. Ich meine, man könnte ja jetzt erzählen über das, was im Dritten Reich in den 30er Jahren passierte, als über Nacht, bei Nacht und Nebel das Denkmal von Mendelssohn abgerissen wurde und der damalige Oberbürgermeister, der berühmte Karl Görler, aus Protest zurücktrat. Das sind alles Geschichten, die man in Leipzig natürlich kennt. Und da müsste man jetzt aber lange erzählen.
Ja, dazu reicht unsere Sendezeit heute nicht, fürchte ich. Ich möchte dich fragen, in deinem Film von 1980, Mein Leipzig, lob ich's mir, sagst du, in der nicht sehr schönen Stadt befassen sich viele Menschen mit schönen Dingen. Erzählst du uns bitte, was die Schönes machen?
Ach, ich meine, Leipzig ist natürlich, Leipzig ist übrigens schon von Anfang an, sehr früh, eine wichtige Industriestadt gewesen. Ich meine, auch das spielte in Leipzig eine Rolle. Und da wurde richtig gut Geld verdient. Aber auf dem Gebiet der Kunst und der Kultur hat es eben doch auch in verschiedener Hinsicht eine große Rolle gespielt. Wir erwähnten ja schon Bach und Mendelssohn. Aber Goethe hat Leipzig auch ein bisschen berühmt gemacht durch seine Szene im Auerbachs Keller in Faust. Aber vor allem das Buchwesen. Das Buchwesen hat ja in Leipzig eine Riesenrolle gespielt für ganz Deutschland, wenn nicht sogar darüber hinaus. Das ist natürlich alles ein wenig eingeschlafen durch die Verhältnisse in der DDR, als das alles ja nicht mehr frei stattfinden konnte. Und die Leipziger haben übrigens geglaubt, dass nach der Wiedervereinigung die Frankfurter doch so nobel sein würden und würden den Leipzigern ihre berühmte Buchmesse zurückgeben und selber verzichten. Das war natürlich eine total naive Ansicht. Ich habe auch gleich allen gesagt, Leute, bildet euch bitte nichts ein. Ja, da geht es um Macht, da geht es um Geld, da geht es um Einfluss. Ja, da hat keiner was zu verschenken. Ihr müsst gucken, dass ihr was anderes macht.
Aber die Leipziger halten ja dagegen. Die Leipziger Buchmesse ist ja sehr, sehr erfolgreich.
Die ist sehr erfolgreich, was erstaunlich ist, was man am Anfang auch gar nicht geglaubt hat. Aber der Unterschied ist eben, Frankfurt ist die große Buchmesse, um die Geschäfte mit den Büchern zu machen, die Vertragsabschlüsse und dergleichen, während Leipzig fast ausschließlich eine reine Publikumsmesse ist, aber als solche eben sehr, sehr erfolgreich. Und als ich das erste Mal eingeladen war, bei der Veranstaltung Leipzig liest mitzumachen, habe ich gesagt, Leute, was denkt ihr euch? Da sind 10 Lesungen an einem Abend. Was soll das werden? Da kann doch nicht, die bleiben doch alle leer. Nee, sagten sie, machen Sie mal ruhig. Und das wurde sehr, sehr gut besucht. Und heutzutage sind es nicht mehr 10 pro Abend, sondern 100 oder 120. Und auch das funktioniert noch. Die Leipziger rennen zur Buchmesse wie blöd.
Und es gibt noch was ganz anderes Schönes, nämlich den Zoo. Ja. Er ist berühmt für seine Löwenzucht. 2500 Löwen oder so ungefähr sind in Leipzig geboren. Aber es gibt auch noch andere Tiere, wie ich von dir weiß. Und da komme ich zu einem besonders interessanten Thema für mich. Du sprichst ja reinstes Hochdeutsch. Kaum zu glauben, dass du auch des Sächsischen mächtig bist. Jetzt will ich was von dir hören auf Sächsisch, und zwar, wir gehen zu den Tigern auf Sächsisch.
Wir machen beide Tiger. Oder wir machen erst beide Lehm. Nee, wir machen beide Tiger.
Ja. Wunderbar. Sag's es bitte nochmal.
Auf Hochdeutsch?
Nein, auf Sächsisch.
Wir machen beide Tiger. Oder machen wir erst beide Lehm.
Bei uns auf Hessisch heißt es, wir gehen beide Tiger. Das klingt fast so ähnlich, ne?
Ja, das sind beides
sehr schöne Dialekte.
Ich finde ja auch, dass es ein schöner Dialekt ist. Ich meine, da ernte ich natürlich nur Widerspruch, aber ich mag das, ich bin damit aufgewachsen. Bei uns zu Hause war es so, dass die ganze Familie leicht Sächsisch sprach, nicht besonders ausgeprägt. Und wenn ich zu Hause mein Sächsisch von der Straße, von der Gosse mitbrachte, dann kriegte ich sofort nicht ein paar hinter die Ohren, aber eine Rüge. Und so, dass ich mich dann darauf beschränkte, das mit den Klassenkameraden, mit den Freunden auf der Straße zu sprechen. Aber ich konnte das richtig gut, natürlich, original. Das war meine Muttersprache, meine Heimatsprache.
Wir wollen uns jetzt mal was anhören von Felix Mendelssohn Bartholdy, dem großen Leipziger. Seine italienische Sinfonie gehört zu den Lieblingsstücken unseres Gastes Dieter Zimmer, nicht wahr? Daraus einen Ausschnitt aus dem ersten Satz, gespielt vom Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur. Wir haben viel von den schönen Seiten Leipzigs gehört, kommen wir jetzt mal zum Schatten. In der Mangelgesellschaft DDR war für Erhaltung und Sanierung von Gebäuden kein Geld übrig. Dementsprechend sah es aus. Erst seit 1980 wurde das historische Erbe gepflegt, sagtest du in deinem Film.
Ja.
Haben die da viel gemacht?
Im Rahmen dessen, was die DDR sich leisten konnte, haben sie schon was getan, aber das reichte natürlich vorn und hinten nicht. Die Stadt insgesamt verfiel halt von Jahr zu Jahr mehr und ich sagte ja schon, dass ich jedes Jahr zu Besuch dort war und das war oftmals deprimierend. Wenn man in seine alte Straße geht und schaut sich dort um, wo man sich ja gut auskennt, dann sieht man von Jahr zu Jahr, da ist wieder ein Haus zusammengefallen, hier ist ein Dach eingesunken, hier sind, ich weiß nicht, es war trostlos. Es war trostlos. Und dann ab 90 zu sehen, wie das so allmählich umgekehrt wurde. Am Anfang waren das ja nur wenige Häuser, die renoviert wurden, aber es wurden immer mehr. Das war eigentlich eine ganz beglückende Erfahrung, mit der ich nie mehr gerechnet hatte.
Klar, dann war ja natürlich auch Geld da. Ne?
Ja.
Aber nach welchen Prioritäten ist die DDR denn vorgegangen? Was haben die denn saniert und was nicht?
Man hatte den Eindruck, dass sie ein paar Prestigebauten hatte. In Leipzig war das zum Beispiel das neue Gewandhaus. Ein toller Bau, der auch sehr, sehr viel Geld gekostet hat. In Dresden war es die Renovierung der Semperoper und in Berlin waren es wieder andere Dinge. Das waren so ganz herausragende Objekte, aber wie gesagt, für den Rest reichte es dann eben überhaupt nicht mehr. Und es wurde immer schlimmer von Jahr zu Jahr. Und ich erinnere mich in bestimmten Vororten Leipzigs, die besonders heruntergekommen waren, der Schilder an den Eingangstüren, Vorsicht, dieses Haus ist noch bewohnt. Das hätte man wirklich nicht geglaubt beim Anblick dieses Hauses, aber nein, es ist noch bewohnt. Ja. Also es war fürchterlich.
Es hat ja doch damals auch engagierte Denkmalpfleger gegeben,
ja.
Aber die konnten gar nichts machen, die konnten sich gar nicht durchsetzen.
Nein, die konnten sich gegen den Staat nicht durchsetzen. Und wie gesagt, ich unterstelle dem Schalter nicht, dass er nicht gerne gewollt hätte, aber es ging eben einfach nicht, weil er ökonomisch völlig erfolglos war, kein Geld dafür übrig hatte. Und mit irgendwelchen tollen Begründungen darüber hinwegtäuschen musste, dass eben das Land total verfiel.
Ja, wie wir gelernt haben, bestimmt das Sein, das Bewusstsein. Wie haben denn das triste Stadtbild und der Mangel allüberall das Leben der Menschen bestimmt, habe ich mich gefragt. Und welchen Einfluss hatte das denn auf das Lebensgefühl? Also wenn man immer in einer so maroden Kulisse umherspaziert.
Ach Gott, ich hatte immer das Gefühl, die gewöhnen sich einfach dran, ja. Mir erzählten mal ein paar Verwandte, ja, das Haus da drüben, das ist ausgewohnt. Das ist ein Begriff, den gab es in der Bundesrepublik nach meiner Erinnerung überhaupt nicht.
Es ist ausgewohnt.
Das heißt, es ist mittlerweile so heruntergekommen, dass es nicht mehr bewohnt werden kann. Und erstmal werden die Fenster zugemauert und die Türen. Und später wird es dann irgendwann abgerissen. Das war ausgewohnt, ja. Die Menschen haben sich damit abgefunden, ja, erstaunlicherweise. Ich habe mich auch immer gewundert, aber jede Art von Widerstand war natürlich mordsgefährlich in dieser DDR. Und selbst wenn man darauf hinwies, dass solche Dinge eben passierten, dass eben Häuser ausgewohnt waren, war das ja schon ein Angriff auf das System und auf die Politik der SED. Es hat lange gedauert, bis sich ein paar Leute aufrafften, um da wirklich Opposition zu betreiben und darauf hinzuweisen. Das hat lange, lange gedauert. Erst so im Laufe der 80er Jahre entwickelte sich das. Da trauten sie sich dann auch raus.
Mhm. Nochmal zur Mentalität. In deinem Sachbuch Deutsches Allerlei beschreibst du den Umgang mit den Taxis. Das hat mich sehr beeindruckt, also weil das sich jemand aus dem Westen so ganz schwer vorstellen kann. Also auf der einen Seite werden Taxis gebraucht, beispielsweise am Bahnhof, wenn die Leute ankommen, aber da sind keine.
Ja, ja.
Dafür stehen sie dann ganz woanders rum.
Ja, also es gibt ja manchmal so Erlebnisse, bei denen einem einfach ein Licht aufgeht und man sagt, aha, so ist das, ja.
Ja, genau.
Ich bin oftmals am Bahnhof Friedrichstraße in Ost-Berlin angekommen mit der S-Bahn und brauchte ein Taxi, aber es gab natürlich weit und breit keins. Und da stand eine lange Schlange von Menschen stand da und mit Koffern in der Hand und wartete und dann kam so alle Viertelstunde mal ein Taxi vorbei und die Schlange wurde natürlich immer länger und immer länger, ja. Und dann fuhr ich mal auch da vorbei und sah das wieder einmal und fuhr weiter und kam auf dem Wege runter nach Rummelsburg oder wo ich hin wollte, sah ich auf dem Hof des VEB Taxi Berlin ungefähr 30 Autos stehen. Die standen da und die Fahrer saßen irgendwo, vermute ich jetzt mal, in der Kantine und spielten vielleicht auch Skat, ja. Und da dachte ich, aha, ihr würdet alle gebraucht. Innerhalb von 2 Minuten hätte jeder von euch am Bahnhof Friedrichstraße einen Fahrgast. Braucht er aber nicht, wollte er nicht. Ja. Ist uninteressant, bringt nicht mehr Geld.
Und das kann man nun wirklich überhaupt nicht verstehen. Also nein. Marode Häuser sind eine Sache, aber Taxis, ich meine, da gibt es ja genug Leute, die auch selbst, also Taxifahrer, die vielleicht auch selbst mal Taxi fahren wollen. Also die müssen doch einen Begriff davon haben.
Ja. Nein, das hat der Staat offenbar nicht verstanden. Es war ja so, dass es in den Städten der DDR immer mehr private Taxis gab. Die waren also nicht als Taxi ausgewiesen, sondern die fuhren irgendwo langsam die Straßen runter und dann wusste man, aha, das ist so einer und hat ihn angehalten und der sagte, wo wollen Sie hin? Und sie sagten, ja, da und da und dann durfte der offiziell kein Geld nehmen, das haben sie ihm dann aber an die Hand gedrückt. Also so eine Schattenwirtschaft auch auf diesem Gebiet entstand ja damals. Ja. Denn irgendwie wissen sich die Leute natürlich schon zu helfen. Wenn die Verhältnisse so sind, wie sie in der DDR waren, musste man ja irgendetwas machen. Nicht? Und dann gab es viele Leute, die ließen sich was einfallen. Ja. Das war wiederum das Erstaunliche an dieser Gesellschaft.
In Leipzig gibt es den berühmten Thomaner-Chor. Und jetzt mal ein kleines Stück von den Prinzen, die ja bei dem Thomaner Chor gewesen sind. Das heißt, einige von ihnen kommen daher und manchmal hört man das auch ganz genau. Das finde ich ganz schön. Deswegen habe ich das heute mitgebracht, ja. Wenn sie a cappella singen. So kann man es also auch machen als ehemaliger Thomaner.
Ja.
Ist nicht so dein Fall?
Doch, wunderbar.
Das ist schön,
wunderbar,
gell?
Das ist eine besondere Kategorie in der Schlagerbranche. Also das ist fantastisch, sind die Jungs. Also
ja,
toll.
Mir hat das sehr gut gefallen. Ja. Das ist wirklich auch was anderes.
Ja, herrlich.
Kommen wir mal zu deiner Zeit als Fernsehreporter. Es war ja immer wieder ein, sagen wir mal, Abenteuer aus der DDR zu berichten, denn man konnte ja nicht drehen, was man wollte und immer waren Aufpasser dabei. Deinen Film Mein Leipzig lob ich's mir konntest du drehen, das war's aber dann auch. Für Leipzig hast du nie wieder eine Drehgenehmigung bekommen.
Ja.
Warum nicht?
Naja, das hatte übrigens auch eine Vorgeschichte. Ich hatte den Antrag gestellt mit allen Begründungen und Namen von Interviewpartnern und. Und das wurde dann nach Monaten, wurde das genehmigt. Und dann vier Tage bevor ich mit meinem Team nach Leipzig einreisen wollte, kriegte ich einen Fax. Fax gab es damals noch nicht, ein Telex von der Behörde und da stand drin, an dem Projekt besteht in Leipzig kein Interesse. Das war's. Keine Anrede, kein Gruß, kein gar nichts, sondern einfach nur an dem Projekt besteht in Leipzig kein Interesse. Naja, und dann haben wir natürlich das veröffentlicht in der Zeitung und daraufhin haben sie dann eingelenkt und dann durften wir mit einem halben Jahr Verspätung doch noch in Leipzig drehen. Wir haben ein paar Aufnahmen darin gehabt, die ins komischerweise der Betreuer, der ja immer neben der Kamera stand, hat durchgehen lassen. Und die waren ein bisschen, ja, das, und die habe ich auch entsprechend kommentiert. Und daraufhin hat man mir gesagt, nachdem der Film ausgestrahlt war, also das ist es dann wohl für sie gewesen. Und ich habe Anträge gestellt, noch und noch. Und aber die sagten immer, nein, Leipzig nicht mehr. Wenn sie in Neubrandenburg drehen wollen oder in Erfurt oder was, können sie alles beantragen, das wird sofort genehmigt. Aber Leipzig ist für sie nicht mehr drin. Und so blieb das dann bis zum Ende der DDR. Ich hatte einfach ein paar kritische Dinge. Ich hatte zum Beispiel gesagt, dass dieses fürchterliche Messeamt am Markt gegenüber vom alten Rathaus, wer Leipzig kennt und noch aus der Vergangenheit, der wird sich erinnern, dass das also hoffentlich bald in sich zusammenfällt oder abgerissen wird oder was auch immer. Und das war eben schon so provokant. Sie waren da sehr, sehr kleinlich, ja. Sie waren sehr kleinlich. Im Westen würde man doch auf so eine Äußerung würde sagen, so what, das interessiert mich gar nicht, was der Kerl da sagt. Aber dort war... Also, das war schlimm, ja.
Das war schon zu viel, ja.
Als
ZDF-Mitarbeiter warst du ja geschützt. Du konntest ja wieder ausreisen, ja. Andere, ja. Nämlich Einheimische, mussten mit harten Sanktionen rechnen, wenn sie Kritik am Staat und seinen Institutionen übten, wurden schikaniert oder kamen in den Knast, wie zum Beispiel dein Freund, der Schriftsteller Erich Löst. Er war in Bautzen. Wo waren denn die Grenzen der freien Meinungsäußerung? ab wann wurde es denn gefährlich?
Ach,
also schon bei Kleinigkeiten kann
sobald
man
es, sobald es als Eingemachte ging, sobald also der Staat und die Staatsführung und die Partei kritisiert wurden, da hörte es dann auf, nicht? Man konnte also an Symptomen kritisieren und deswegen konnte man ja auch Kabarett in der DDR machen, hochinteressant. Ich fand Kabarett in der DDR immer außerordentlich spannend, ja. Und zwar aus zwei Gründen. Es war interessant zu hören, wie weit konnten sie sich vorwagen, wobei diese Texte natürlich auch abgenommen waren von einem Aufpasser, ja. Und wie reagierte das Publikum? Das war spannend, ja.
Ich wollte noch wissen, wie lang ging die Praxis, missliebige Regimegegner einzusperren?
Ach, eigentlich ja bis zum Schluss.
Also sind immer noch welche nach Bautzen gekommen,
ja,
bis zum
Schluss.
Ja,
bis zum Schluss, ja.
Ja. In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein Datum im November hinweisen, das für den Kampf um Freiheit und Menschenrechte eine Bedeutung hatte, nämlich den 15. November. Das war letzten Montag. Das ist der Writers in Prison Tag, an dem an die Schicksale der verfolgten und eingesperrten Schriftsteller und Journalisten auf der ganzen Welt erinnert wird. Das Writers in Prison Komitee ist vor 50 Jahren gegründet worden, das haben Sie jetzt gefeiert, als Unterorganisation der Internationalen Schriftstellervereinigung PEN. Der deutsche Writers in Prison Beauftragte ist übrigens unser Kollege Dirk Sager. Er berichtet, dass im ersten Halbjahr 2010 600 Fälle von Gefängnishaft, Angriffen und Morden registriert wurden. Mehr als 200 Schriftsteller und Journalisten verbüßen langjährige Gefängnisstrafen, weil sie von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machten. 25 Autoren wurden ermordet, von 10 weiteren verlor sich jede Spur. Alle halbe Jahr gibt es eine neue Statistik und besser sieht sie nie aus. So, Dieter, weil du heute unser Gast bist, spielen wir eins deiner Lieblingslieder, und zwar Frank Sinatra und Blues in the Night. Warum findest du das so schön?
Ach, es ist einfach ein wunderbares Lied, und wenn man jemanden fragt, was ist dein Lieblingslied, ist das ein bisschen schwierig, weil es einige hunderttausend Lieder gibt. Also man muss sich für irgendeins entscheiden.
Es ist einfach nur schön.
Und ich habe gesagt, das ist ein schönes Lied.
Hören wir es. Frank Sinatra, Blues in the Night. Leipzig heute. Dieter, du bist in den letzten Jahren regelmäßig in Leipzig gewesen und hast viele Jahre die Leipziger Gespräche moderiert. Die stolze Zahl von 88 Gesprächen insgesamt. Das war eine Gesprächsreihe, bei der du die Crème der deutschen Kultur- und Politikprominenz zu Gast hattest. Du hast also den allerbesten Eindruck, den man überhaupt haben kann. Wie hat sich Leipzig verändert seit der Wende?
Naja, wenn man es damals also kannte, heruntergekommen und kaputt und dreckig, dann ist es natürlich, ich möchte das hehre Wort mal benutzen in dem Zusammenhang, ein beglückendes Gefühl für einen Leipziger, wenn er sieht, was inzwischen passiert ist. Und ich stehe manchmal mitten auf der Straße und sage, lass doch mal gucken, was ist eigentlich hier rings um dich noch ganz genauso wie zur Zeit der DDR? Dann sage ich eigentlich, nisch, das ist alles völlig neu, zumindest renoviert. Ja, das ist schon ganz toll. Aber das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen oder sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt enorme Probleme hat. Leipzig war eine wichtige Industriestadt, wie schon mal gesagt, hatte ungefähr zur Zeit der DDR noch 115.000 Arbeitsplätze in Industrie und verarbeitendem Gewerbe. Das sind nach der Wende oder nach der deutschen Einheit plötzlich dann nur noch 15.000 gewesen. 100.000 sind nämlich weggebrochen, weil sie in Industrien und in Zweigen und in Firmen gearbeitet haben, die nicht konkurrenzfähig waren. Und das in irgendeiner Form auszugleichen, war natürlich eine Riesenaufgabe für die Politik, nicht nur für die Stadtpolitik, für die Bundespolitik. Und das ist nun zum Teil gelungen. Man hat sich auf völlig neue Felder begeben. Es ist eine Medienstadt geworden. Nicht nur Sitz des MDR, sondern auch Sitz vieler Privatanstalten und privaten Firmen, die dem Fernsehen zuarbeiten. Also, aber das ist natürlich noch längst nicht aufgeholt. Und die Verlierer der Einheit sind ja nicht nur die ehemaligen SED-Funktionäre, denen man es gönnt, sondern Verlierer der Einheit sind natürlich schon die Leute, die dann zu alt waren, um noch was Neues anzufangen und keinen Job mehr fanden. Und die darf man nicht vergessen. Wenn man sagt, toll ist das geworden, ist es toll geworden, aber die darf man nicht vergessen. Hm. Nicht?
Wie diagnostizierst du denn die heutigen Ost-West-Beziehungen? Also Ostmenschen und Westmenschen.
Ach Gott, das ist so eine Geschichte. Es gibt Ostmenschen und es gibt Westmenschen, aber Es gibt mindestens 23 Arten von Ostmenschen und 20 Arten Westmenschen, ja. Und deswegen ist es einfach unmöglich, irgendwas Pauschales zu sagen. Wenn ich an meine eigenen Verwandten denke, die ich ja gelegentlich auch immer noch besuche, dann sagen die, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, wie das alles gekommen ist. Wir finden es toll, ja. Dann sind natürlich welche, die da nur zu meckern haben, vielleicht weil ihre eigene Situation nicht besonders gut ist. Und dann gibt es welche, die immer gemeckert haben, auch in der DDR, und die jetzt auch meckern. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Ich denke, natürlich ist es eine Frage der Zeit. Ich hatte nicht gedacht, dass die Wiedervereinigung sozusagen nicht die staatliche Wiedervereinigung, sondern die in den Köpfen der Menschen so lange dauern würde. Da muss man wahrscheinlich immer noch mal 10 Jahre zugeben. Aber sie ist unumkehrbar. Und das Erfreuliche daran ist, dass die meisten jungen Leute, die man trifft, sagen, es ist für uns gar keine Frage. Wir sind Deutsche. Wir sind keine Bürger von Ost oder West. Wir sind Deutsche. Da gibt es auch wieder junge Leute, die da anders denken, und weil sie von zu Hause indoktriniert sind. Aber die meisten sagen, das ist okay, so wie das gekommen ist.
Wir lesen ja immer wieder mal in den Zeitungen, dass von DDR-Nostalgikern zu hören ist, dass es die gibt, die die gute alte DDR zurückhaben wollen. Das ist richtig schwer zu glauben und nach deinen Berichten schon gar nicht. Also was steckt denn dahinter?
Ich weiß es nicht.
Hast du mal solche Leute kennengelernt?
Ja, die lernt man natürlich überall kennen, selbstverständlich, ja. Aber wie eben schon gesagt, das sind natürlich Leute, denen es in der DDR gut ging, vergleichsweise, weil sie mit dem System einhergingen und das unterstützten und davon profitierten. Die meckern natürlich und der Abstand verklärt ja auch. Zum Beispiel, wenn mir Leute in der Ex-DDR, also drüben in Leipzig oder wo, sagen, ach ja, aber wir hatten doch alles, es gab doch immer alles. Dann muss ich nur den Kopf schütteln und sagen, was hattet ihr denn alles? Ihr hattet Bananen, ja, eine Woche vor Weihnachten gab es Bananen und Apfelsinen. Und Schokolade hattet ihr nicht, es sei denn für teures Westgeld im Intershop. Ja, also das ist alles eine Frage der Zeit, aber wie schon gesagt, die jungen Leute überwinden das und die Alten überleben sich.
Dankeschön. So, und das war's schon wieder für heute. Aber Kulturtipps müssen unbedingt noch sein. Erstens, der Roman von Dieter Zimmer für'n Groschen Brause. Zweitens, das Sachbuch von Dieter Zimmer, Deutsches Allerlei. Erinnerungen an ein merkwürdiges Heimatland. Unbedingt lesen. Und schließlich und endlich verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak.